Verreisen, das ist, wie wir alle wissen, zurzeit ein Kapitel für sich. In Zeiten, wo Mallorca geht, aber Chiemsee oder Nordseeküste nicht, sehnt man sich nach den Zeiten so des letzten Sommers schon fast zurück, als das Reisen im eigenen Land zur Neuentdeckung für viele Urlauber wurde. Nun ist es zwar schön, an der Ostsee im Strandkorb zu sitzen, von Florida oder Südafrika zu träumen, zielführend in Sachen Reise ist es natürlich nichts. Oder doch? Wie wäre es doch schön, wenn Mann oder Frau wenigstens einen Hauch der Ferne spüren könnte und das ohne sichere Gefilde zu verlassen, sofern sie denn sicher sind. Wer sagt, vergiss es, dem kann man nur widersprechen. Es geht mehr, als man denkt, und das direkt vor der Haustür. Deutsches Reiseradio Podcast 167 im Gespräch mit Franziska Consolati, die ein Buch geschrieben hat, das den schönen Titel trägt In Deutschland um die Welt. Und fast alle, die ich gefragt habe, sagten zum Titel spontan, wie soll das denn gehen? Genau diese Frage gebe ich jetzt gerne an die Autorin weiter. Sie ist heute zu Gast im Talk des Reiseradios. Franziska, wie soll das denn gehen? Und verspricht der Titel nicht doch zu viel?
Ich freue mich total über die erste Frage, weil das genau die ist, die ich mir gewünscht hatte, als es zur Idee für das Buch kam und dann konkret auch zum Titel und zum Cover, weil einerseits natürlich der Titel für sich schon widersprüchlich ist und wer jetzt weiß, wie das Cover aussieht, also mit verschiedenen Bildern, zum Beispiel von einem Tempel, ein Flamingo ist drauf, ein Affe ist drauf, also Bilder, die sehr, sehr exotisch sind und, glaube ich, den Titel noch ein bisschen widersprüchlicher machen. Da war tatsächlich von Anfang an mein Wunsch, dass man dieses Buch sieht und sich denkt, hä, kann ja gar nicht sein, wie soll denn das gehen? Und es geht tatsächlich, sonst wäre dieses Buch ja nicht erschienen. Und die Auflösungen sind 68 Kapitel mit Erlebnissen von allen Kontinenten, also zum Beispiel vom Kajaken, vom Tauchen über hinduistische Tempelbesuche und Whale-Watching, die wir alle aber in Deutschland erleben können.
Ist es denn wirklich so, wie du es im Prolog beschrieben hast, dass du dir vorkamst wie Alice im Wunderland? Ich zitiere mal korrekt, allerdings ohne die wohlfrisierten Haare, definitiv ohne das Kleid und die polierten Schuhe bei den Reisen um die Welt im eigenen Land?
Nicht bei jeder Einzelnen, aber es gab tatsächlich diese Momente, bei denen die Natur eben so magisch war, also die eben so schön waren. Zum Beispiel dieser eine Moment in den Chiemgauer Alpen, der im Prolog vorkommt. Das war eben so ein Herbstmorgen, es war total still, man hat aber die Vögel gehört, es war so neblig und ich hatte fast das Gefühl, man hört, wie der Nebel zu Boden fällt. Und als wir dann ein paar Schritte weiter höher waren, standen wir eben über diesem Nebelmeer. Und doch in dem Moment kam ich mir tatsächlich genau vor wie Alice im Wunderland. Nicht Alice wegen, aber des Wunderlands wegen.
Wie kam es denn jetzt zu diesem Buch bei einer Autorin, die ja nun im selben Verlag, bei Kornbook nämlich, damit glänzt, eine echte Globetrotter-Geschichte der Reise durch die Mongolei zu erzählen?
Ich glaube, für mich hat es genau das gebraucht. Also ich musste wirklich durch ganz schön viele Länder reisen und vor einigen Jahren noch oder vor 10 Jahren konnte es mir gar nicht weit und lang genug sein. Um dann aber zu erkennen nach eben über 30 Ländern, dass es das, was diese Reisen ausmacht oder das, was diese Erinnerungen ausmacht, eben nicht die Entfernung ist oder die Flugzeit, sondern die Erlebnisse, die ich in dieser freien Zeit erlebe. Und im Gegensatz zu früher, wo ich echt viel von Reise zu Reise gelebt habe, also es gab keine Zeit, in der ich nicht wusste, wann ich das nächste Mal zu irgendeinem Abenteuer oder auf irgendeine Reise losziehen werde und diese Zeit dazwischen sich manchmal fast wie so ein Leerlauf angefühlt hat, bin ich dann total glücklich gewesen, dass mich eben diese Erkenntnis eingeholt hat, dass ich zum Beispiel in Osttirol das gleiche Gefühl hatte wie bei einer Wanderung im Kaukasusgebirge. Und jetzt nicht nur, weil die Fotos sich sehr ähnlich sehen, sondern weil die Umgebung oder die Situation eben nahezu die gleiche war. Und diese Erkenntnis war also jetzt schon seit ein paar Jahren zum Glück in mir und wurde durch alles, was 2020 passiert ist, auf jeden Fall verstärkt. Und in diesem Corona-Sommer, also im August 2020, kam dann ziemlich spontan und in einem Gespräch über ein anderes Buch tatsächlich, das zu dem Zeitpunkt einfach nicht funktioniert hat, die Idee für In Deutschland um die Welt.
Du beweist ja auf über 200 Seiten, dass da jetzt wirklich eine Menge geht. Greifen wir ruhig nochmal den Bayerischen Chiemsee raus und die Szenerie, die ja Afrika in dir erzeugt hat. Auf den ersten Blick würde man ja sagen, der Vergleich mit der Vogelsafari muss doch hinken, weil die Vögel, die es in Südafrika gibt, die gibt es bei weitem hier nicht und so exotisch ist das alles nicht, oder doch?
Ich glaube, dass es einerseits gar nicht immer um die Exotik geht oder das Erlebnis macht, selten wahrscheinlich, außer man ist jetzt total erfahrener Ornithologe, dieser eine Vogel aus, sondern vielmehr dieses Gefühl, also loszuziehen mit einem Fernglas vielleicht noch, wenn es eben Frühjahr oder Herbst ist, eine Thermoskanne mit Tee im Rucksack, sich Zeit zu nehmen, das Handy auszumachen, dann in diesem Beobachtungsturm Platz zu nehmen, alles ist total still, man wird nicht gestört, man schaut auch auf keinen Bildschirm, sondern einfach eben durch das Fernglas oder raus auf den See oder die Landschaft vorher. Und das ist ja erstmal so dieses grundsätzliche Erlebnis, was eine Vogelbeobachtung ausmacht. Und wenn es dann, wie es zufällig öfter mal passiert, am Chiemsee noch Nachbarn hat, die auch in diesem Vogelbeobachtungsturm sitzen und warum auch immer oft mal gekleidet sind, wirklich wie ein Ranger in Afrika, dann ist es genau dieses Gefühl, das mich zurückbefördert. Und ob ich dann da den Reiher sehe, zum Beispiel, den es bestimmt nicht in Afrika gibt, oder eben einen afrikanischen Vogel, spielt in erster Linie gar nicht so die große Rolle. Aber, und das ist eigentlich das Schönste an diesem Kapitel, das auch das erste im Buch ist und eines meiner liebsten, es gibt tatsächlich Vögel oder Vogelarten, die wir sowohl am Chiemsee als auch in Südafrika zum Beispiel beobachten können. Das ist zum einen der Eisvogel, der einfach auf vielen Kontinenten zu Hause ist, und genauso aussieht. Also der Eisvogel in Südafrika hat die gleiche Färbung wie der bei uns am Chiemsee. Und dadurch, dass der Chiemsee ein sehr wichtiger Zwischenstopp ist für Zugvögel, kann es in der Theorie und mit viel Glück vielleicht sogar in der Praxis tatsächlich passieren, dass wir am Chiemsee genau denselben Vogel beobachten können wie zu einer anderen Jahreszeit in Afrika.
Eine fantastische Vorstellung. Eins, und da gleichen sich die Bilder, glaube ich, auch, zur Safari. Man muss sowohl in Südafrika als, glaube ich, im Chiemsee früh aufstehen.
Das stimmt.
Make it work heißt bei so New Work-Spezialisten. Ist da was dran? Setzt das anderes Reisen oder besser ein anderes Reisegefühl voraus? Also wie schaffe ich es, dass es funktioniert? Du hast das ja eben jetzt schon so ein bisschen angedeutet. Es gibt da ja aber wahrscheinlich auch sehr viel weltliche und simplere Geschichten, wie beispielsweise im Ruhrgebiet nach einem indischen Tempel Ausschau zu halten, der nun mitten in der Stadt steht.
Für mich ist das Ausschlaggebende eigentlich, mit welchem Blick wir einerseits auf Reisen gehen oder eben alle Erlebnisse und Landschaften vor uns betrachten. Und das, was ich kenne, auch von mir selbst übrigens, ist, dass man, sobald man weiß, man hat jetzt eine Abwesenheitsnotiz zum Beispiel eingestellt in seinem E-Mail-Postfach, und der Kalender ist frei, weil man in den Urlaub fährt, dann dreht man von vornherein die Musik lauter auf und kurbelt vielleicht die Fenster nach unten und hat eben schon da ein komplett anderes Grundgefühl, und durch dieses Grundgefühl entstehen bestimmt auch andere Momente, ne? Also man nimmt sich dann zum Beispiel Zeit für den Sonnenuntergang am Abend, man ist spontaner, lässt sich mehr treiben, und so entstehen natürlich diese Erinnerungen, an die wir später zurückdenken, wenn wir wieder im Alltag gefangen sind. Und was ich beobachtet habe, ist, wenn wir eben auch allem, was vor unserer Haustür passiert, die Chance geben, genauso spannend zu sein wie alles, wofür wir sonst Grenzen überqueren, und eben diesen selben Blick mit uns tragen, den wir auch auf Reisen oder im Urlaub haben, dann kann der Tempel, der in Hamm im Ruhrgebiet steht, genauso schöne Erinnerungen bergen wie einer, der in Indien steht, wenn natürlich auch die Umgebung und das Erlebnis vor und danach ein komplett anderes sein wird.
Zum Reisen gehört aber ja nicht nur Landschaft, das war ja bei dem Tempel eben schon ein gutes Beispiel, sondern immer so ein bisschen auch das Gesamterlebnis. Natürlich denkt man sich gerne zurück und sagt, Afrika irgendwie übernachten in einem Baumhaus. Ich entnehme dem nächsten Kapitel und bekomme erzählt, dass ich mir diesen Traum in deutschen Landen genauso erfüllen kann. Das heißt, es gibt auch ganz praktische Hinweise im Buch.
Genau, es gibt ganz praktische Hinweise und Empfehlungen, zum Beispiel auch mit, ja, Adressen oder konkreten Orten. Und nochmal auf deinen Anfang zurückzukommen, weil du gesagt hast, dass Reisen ja nicht nur der eine Moment ist, sondern dieses Gesamtgefühl. Natürlich stimmt das, ne? Und ein Wochenende am hinduistischen Tempel im Ruhrgebiet wird nie die einmonatige Indienreise ersetzen können. Das ist völlig klar und das soll sie aber auch gar nicht, weil ich ja mit meinem Buch nicht dazu aufrufen will, nie wieder zu reisen und nie wieder Grenzen zu überqueren, sondern vielmehr will ich eben den Blick schärfen, dass wir unsere Heimat genauso betrachten wie alle anderen Länder, die wir auf Reisen besuchen. Der größte Vorteil an Deutschland ist, dass wir es eben andauernd und sehr oft erleben können, ohne dass wir uns für eins entscheiden müssen. Also wir müssen eben nicht alle Urlaubstage aufsparen und auch 1,5 Jahre vorher schon jeden Euro sparen, um den Tempel besuchen zu können oder diese Indienreise, sondern vielleicht können wir das so oder so machen, diese Indienreise, aber müssen eben nicht auf diese Reise warten und haben diesen Leerlauf zwischendurch, wie es ich früher oft hatte, sondern können eben an diesem Wochenende schon den Vorgeschmack haben und schon da in diese Hindu-Kultur eintauchen, nämlich in Hamm in Deutschland.
Ich habe mich ja dann als Skeptiker auch schon mal gefragt, funktioniert das denn alles? Also da ist von Nepal die Rede und seinem Pendant in Wisent bei Regensburg, von Iglus im Allgäu, dem Parthenon von Donaustauf, von norwegischen Stabkirchen mitten im Harz, dem Kaltwassergeysir in Andernach, gleich neben dem Rhein als Islandersatz. Hattest du das alles parat? War da nun viel Recherche nötig? Oder wie macht man das jetzt als erste Autorin, die eine deutsche Weltreise aufschreiben wollte, zumal unter den Umständen im letzten Jahr?
Es war viel Recherche notwendig einerseits und die Umstände waren sicher nicht die einfachsten. Also es gab zum Beispiel ein Kapitel, die sind mir fast zugefallen, weil ich die vorher schon erlebt hatte und vorher schon genau dieses Gefühl hatte und sie mit diesem Kontinent oder mit dieser Reise verbunden hatte, dem sie jetzt auch im Buch zugeordnet sind. Also da gab es diese Gefühle und Erlebnisse einfach schon weit vor der Buchidee. Und dann gab es natürlich die, die ich extra recherchiert habe. Und noch dazu bin ich dann letzten September in die Zeit der zweiten Welle gerutscht, ne, mit Übernachtungsverboten und Reiseverboten und so weiter, was leider auch bedeutet, dass ich noch nicht jedes einzelne Kapitel im Buch selbst erleben konnte. Ich hoffe aber, dass ich das bald ändern kann, sobald wir in Deutschland wieder reisen können. Und bei den Kapiteln, wo ich eben noch nicht sein konnte, war die Recherche natürlich umso intensiver. Und ich glaube, teilweise hat sie sogar länger gedauert, wie wenn ich einfach hingefahren wäre und es mir angeguckt hätte, weil ich natürlich genauso sicher wie bei allen anderen Kapiteln sein wollte, dass ich weiß, was ich empfehle und dass es dann genauso ist, wie ich es eben beschreibe.
Ich habe das Gefühl, du bist aber an der Stelle auch ganz ehrlich. Es gibt ja so diese atmosphärischen Beschreibungen und dann gibt es halt einfach Aufzählungen mit Fakten, mit ein paar Beschreibungen, wo nun kein Gefühl transportiert wird. Ich schließe messerscharf daraus, das sind die Dinge, die du noch nicht gesehen hast.
Kann sein. Das kann sein. Also ich weiß nicht, ob ich es so pauschal jetzt sagen kann, aber wenn du da ein Schema entdeckt hast, ist das gut möglich. Und natürlich bin ich da ehrlich. Ich will ja niemandem was vormachen, was nicht so ist und habe mir in dem Prozess, als eben diese Idee letzten August entstanden ist und ich dann im September angefangen habe, ganz genau überlegt, ist es was, was ich jetzt ermöglichen kann und wie bleibe ich trotzdem mir selbst treu, ne, weil man ja sich auch vorstellen muss, dass du am Ende als Autorin hinter einem Buch stehst, das tausendfach gedruckt und vertrieben wird. Und gerade dann ist tausendfache Ehrlichkeit das Allerwichtigste, was man haben kann.
Stichwort Ehrlichkeit nochmal, sind ja durchaus auch wagemutige Thesen im Buch. Also Beispiel Sächsische Schweiz im Vergleich mit der Landschaft des chinesischen Hunan oder den Schluchten des Oman. Muss man da vielleicht, ich frage jetzt mal andersrum, erst das Gegenstück in der Welt entdecken oder am besten erlebt haben, um den Vergleich ziehen zu können?
Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, wenn einen solche Landschaften begeistern, dann begeistern sie überall auf der Welt. Das ist wie mit den Bergen oder mit Wasserfällen. Also entweder kann man sich dafür grundsätzlich begeistern und dann findet man die Berglandschaft in den Ostalpen genauso schön wie die im Kaukasus, wenn auch bestimmt anders. Oder Berge interessieren grundsätzlich nicht, und dann zwar nirgendwo auf der Welt. Und natürlich wird der, der schon in Hunan war, die Sächsische Schweiz mit anderen Augen betrachten als einer, der noch nie in China war. Aber es geht ja auch nicht darum, dass wir alle genau dasselbe sehen oder erleben.
Das heißt, es ist schon irgendwie ein Hinweis, sagt, guckt mal, vergleicht mal die Bilder und fahrt dann mal in die Sächsische Schweiz. Und wenn ihr ein bisschen Fantasie habt, dann könnt ihr euch vorstellen, ihr seid gerade in China. Das setzt also keine Weltreiseerfahrung voraus.
Nee, überhaupt nicht, um Gottes Willen. Also genau das Gegenteil ist ja eigentlich das Prinzip vom Buch. Natürlich ist es schön für Menschen, die auf Weltreise waren und so sich diese Gefühle in Deutschland wiederholen können. Aber gleichzeitig soll es genauso schön sein für alle, die vielleicht noch nie außerhalb Europas oder sogar außerhalb Deutschlands waren und einfach ein bisschen Gefühl von der Welt und ein bisschen, ja, auch dieses Kulturerlebnis haben wollen, ohne dass sie Grenzen überqueren müssen.
Da komme ich jetzt auf ein anderes Buch von dir zurück. Nehmen wir ruhig mal die Mongolei, die du zumindest in Teilen durchwandert bist, was ja schon das Abenteuer per se ist. Sind deutsche Jurten mit denen in der Mongolei vergleichbar? Du schreibst da was von Jurtewänden, die ein Gefühl umschließen können.
Es gibt tatsächlich Jurten in Deutschland, die zum Beispiel von einem mongolischen Ehepaar als Übernachtungsmöglichkeit angeboten werden. Also die Jurten sind tatsächlich aus der Mongolei mal mitgebracht worden, samt den Möbeln und so weiter. Das heißt, wenn ich durch diese Tür gehe, und das ist in beiden Fällen so eine ganz niedrige, bunt bemalte Holztür, dann stehe ich in ein und demselben Raum. Und die Jurte hat keine Fenster. Ich sehe natürlich nicht, ob draußen der Ruhrpott vor mir liegt, jetzt im krassesten Fall mit seinen Kühltürmen oder vielleicht auch wirklich einfach eine Waldlandschaft, die es in der Mongolei genauso geben könnte, oder ob die mongolische Wildnis vor mir liegt. Sobald ich in diese Jurte gehe, sieht es genauso aus. Vielleicht auch mit dem Vorteil, dass es trotzdem nicht exakt ein und dasselbe ist, weil ich zum Beispiel kein halbes Schaf zu Abend essen muss oder sowas.
Was ja im Zweifelsfall in dem echten Mongolei-Erlebnis erstmal eine Überwindung darstellte, denke ich mal.
Definitiv. Also es
Ja.
war nicht mein liebstes Gericht und wenn ich dieses Jurtenerlebnis ohne Schafsschwanz hätte haben können, wäre ich auch nicht traurig gewesen, glaube ich.
Aber trotz alledem, Hand aufs Herz, mancher Vergleich hinkt ja nun vermeintlich. Helgoland und die Landschaft am südafrikanischen Kap, das kann ich nur nachvollziehen. Sprich, aber auch Pinguine gegen Robben und Seehunde. Aufs erste Lesen könnte der Purist ja nun den Vergleich zwischen Bohnenkaffee und Malzkaffee, wobei offizielle Aufschrift bei Karo heißt ja Kaffeesurrogatextrakt, das macht das vielleicht ein bisschen klarer anstellen. Oder kommt es letztendlich eigentlich darauf gar nicht an, sondern auf was ganz anderes?
Es kommt einfach darauf an, was du sehen willst. Na, also hast du Lust, in Deutschland um die Welt zu reisen und Deutschland mal mit den anderen Augen zu betrachten oder vor allem mit dem Blick, den du auch hast, wenn du im Urlaub bist? Oder reist du durch Deutschland und hast sowieso das Gefühl, dass es nie mithalten kann und dass es dir nie die Erlebnisse geben kann, die du anderswo haben wirst? So, ich glaube, das ist einfach die Sache der Grundeinstellung und wenn du die Grundeinstellung hast, dass du eben genauso neugierig und offen bist, wie auch auf Reisen, dann können dich hunderte Kegelrobben auf Helgoland genauso begeistern wie hunderte Pinguine am Kap der Guten Hoffnung.
Ist das dann auch ein Handbuch für Deutschlandurlaub 2021, also ein Plädoyer für Urlaub in der Heimat?
Auf jeden Fall. Und zwar nicht nur, bis wieder was anderes geht. Und auch da ist mir wieder wichtig zu sagen, es soll ja nicht jede Fernreise der Welt ersetzen, sondern es soll einfach das Buch sein, das unseren Blick schärft, damit wir noch viel mehr reisen und nicht im Sinn von, wir steigen öfter ins Flugzeug oder in irgendeinen Fernbus, sondern wir fangen an, vor unserer Haustür zu reisen und zwar auch am Wochenende und vielleicht sogar an einem Donnerstagabend.
Auf dem Buchdeckel steht genau dazu ein recht schlauer Satz: Was am Ende bleibt, sind nicht die Stempel im Pass, sondern die Erlebnisse im Herzen. Mal deine Einschätzung im Hinblick auf diese Pandemie und das hoffentlich irgendwann mal stattfindende Ende. Werden wir dann anders reisen? Wirst du anders reisen?
Auf jeden Fall. Ich bin auch, indem ich durch die Pandemie noch viel mehr gezwungen war, eben hier zu bleiben und gar keine andere Möglichkeit oft hatte. Und dass diese Erkenntnis, die ich schon vorher hatte, nämlich dass ich nicht immer in die Ferne reisen muss, um Abenteuer zu erleben, dass ich die durch die Pandemie noch viel intensiver erlebt habe oder erfahren habe. Also ich kann für mich auf jeden Fall sagen, dass ich, auch wenn die Pandemie vorbei ist, anders reisen werde als vorher. Und ich bin auch wahnsinnig glücklich, dass mir das jetzt gelingt, ne? Dass ich diese Abenteuer und dieses Lebensgefühl eben auch hier finden kann, ohne dass hier so eine fade Kompromisslösung ist. Und ich hoffe, dass es auch vielen anderen so geht.
Also auch ein Stückchen mehr Reisen als Gefühlszustand, was man, egal wohin man fährt, eigentlich ja überall tun sollte.
Auf jeden Fall. Es geht ja ums Entdecken, oder? Und das fängt ja nicht erst 3000 Kilometer weiter an.
Sinn des Gesprächs war auch natürlich, das Buch zu empfehlen. Das mache ich jetzt mal. In Deutschland um die Welt von Franziska Consolati, erschienen bei Konbook, dem Verlag für Reiseliteratur. Preis 24,95 € im Buchhandel. Da wollen wir ja alle auch ein bisschen unterstützen. Okay, also auch im Online-Versand, logischerweise. Weltreise daheim. Ein wundervolles Buch mit einer noch schöneren Aufforderung, das eigene Land zu erkunden. Danke, Franziska, für Anregungen und Gedanken zum Reisen auch insgesamt.
Sehr gern. Danke, dass ich hier sein durfte.
Ich sage auch danke fürs Zuhören. Ihr wisst, Sie wissen, der Lohn des Podcasters ist ein Abonnement wahlweise bei Apple Music, Google Music, Spotify, Fio oder auch als RSS-Feed auf unserer Homepage deutsches-reiseradio.com. Und die Seite lässt sich natürlich ebenfalls abonnieren und dann verpasst ihr auch die weiteren Infos, Checks, Tipps, Fotos, regelmäßigen News, manchmal auch ein Video aus der Reisewelt nicht. So lange also, bleibt gesund und munter und auch mir ein bisschen gewogen.